SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Keine Heizung, kein Strom. Die Schäden in der Infrastruktur im zerstörten Ahrtal sind immens. Doch hier könnte jetzt eine klimaneutrale Modellregion entstehen, wenn beim Wiederaufbau konsequent auf erneuerbare Energien gesetzt wird, sagt Professor Urban Weber von der TH Bingen.
Es ist so, dass man auch den Menschen vor Ort nicht gerecht wird, wenn man ihnen jetzt auch alte Technologien wieder installiert. Es ist einfach nicht mehr so, glaube ich, dass wir davon ausgehen können, 20 Jahre lang noch wie bisher weiter mit fossilen Energien zu heizen, Autos zu fahren oder Strom zu produzieren.
Das ganze Gespräch mit Urban Weber hören Sie gleich. Außerdem Hitze aus dem Erdinnern. Großbritannien setzt auf Geothermie. Und die Kraft des Vulkanismus hat mit ihren Lavamassen die Insel La Palma flächenmäßig vergrößert. Die Bewohnerinnen der verwüsteten Ahrtalregion brauchen wieder eine langfristig gesicherte Energieversorgung, und zwar so schnell wie möglich. Klima- und Energieforscher aus den Reihen der unabhängigen Scientists for Future sehen aber auch eine Chance in diesem Wiederaufbau. Dann könnte die Region Ahrtal sogar zu einem Modell dafür werden, wie die Energiewende hin zu Klimaneutralität schneller erreicht werden kann, als es die Bundesrepublik bisher plant und für möglich hält. Darüber habe ich vor der Sendung mit Urban Weber gesprochen. Er ist Professor für Physik an der TH Bingen und ebenfalls bei den Scientists for Future aktiv.
Global. Das Gespräch.
Herr Weber, die Menschen an der A, die müssen ja an vielen Stellen von vorn anfangen. Sie und Ihre Kollegen von Scientists for Future, Sie sehen aber auch eine Riesenchance in diesem Wiederaufbau. Sie haben gemeinsam ein Konzept vorgelegt, wie man an der A in Rekordzeit, nämlich schon in 5 bis 10 Jahren, komplett auf fossile Energien verzichten kann. Das ist doch wirklich sehr, sehr optimistisch gedacht, oder?
Es ist optimistisch, aber ich meine, Optimismus muss ja kein Fehler sein, sage ich mal. Es kann funktionieren, wenn alle Akteure gemeinsam sich auf dieses Ziel ausrichten. Zusammen mit den Energieversorgern, mit der Kreisverwaltung, vielleicht auch mit Unterstützung durch uns Wissenschaftler hier an einem Strang ziehen. Anders kann es nicht funktionieren.
Schauen wir zuerst mal darauf, wie die 130.000 Menschen im Landkreis Ahr bisher geheizt haben. Sie haben ja recherchiert, aktuell setzt sich der Wärmeverbrauch im Kreis Ahrweiler 2/3 aus Erdgas und rund 1/3 aus Heizöl zusammen. Wie sind denn da Ihre Vorschläge dafür, dass an der Ahr bald nur noch mit erneuerbaren Energien geheizt werden kann?
Erstmal muss man unterscheiden zwischen Einfamilienhäusern, die relativ isoliert stehen, und Häusern, die etwas dichter zusammenstehen. Wenn Häuser dichter zusammenstehen, kann man an Wärmenetze denken, und dann ist auch ein Wärmenetz in der Regel die bessere Lösung. Wenn Häuser isoliert stehen, dann muss es eine Einzellösung geben für das Haus, und da ist die Technologie der Wahl im Moment die der Wärmepumpe. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Das sind die zwei großen Bereiche, in denen erneuerbare Heiztechnologien zu finden sind.
Wärmenetze gibt es ja teilweise schon im Kreis Ahrweiler. Die konnten auch relativ schnell wieder instand gesetzt werden nach der Flutkatastrophe. Wie sind denn die Aufgeschlossenheiten für weitere Wärmenetze in diesem Gebiet?
Genau, in Bad Neuenahr gibt es ein relativ modernes Fernwärmenetz. Das heißt also, man beginnt da auch nicht bei Null, sondern hat da auch schon Erfahrung mit Wärmenetzen. Ich weiß, dass es in 3 Gemeinden, Dernau, Rech und Maischöss, jetzt auch Überlegungen gibt, Nahwärmenetze aufzubauen. Und dann sollte man eigentlich in allen Gemeinden so einen Prozess starten, an welcher Stelle Wärmenetze sinnvoll sind und wie man die auch gestaltet. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Für die Stromrechnung haben Sie eine Hochrechnung gemacht. Auf 100% erneuerbare Energien könnte man bilanziell nach Ihrer Hochrechnung bis 2027 kommen. Dazu schreiben Sie, es sollen im Jahr 2023 6 Windkraftanlagen gebaut werden und ab 2024 jedes Jahr 10 Windkraftanlagen. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Glauben Sie, dass man das schaffen kann, wenn man auch diese Planungsvorläufe immer noch absolvieren muss für Windräder?
Ja, da sprechen Sie natürlich einen kritischen Punkt an, aber es ist tatsächlich so, diese 6 Windkrafträder, die für 2023 vorgesehen sind, das sind Windkraftanlagen, die jetzt schon in Planung sind. Damit fangen wir dann sozusagen an, 2023 und zwar ab 2024. Das sind dann Windkraftanlagen, die jetzt, wo jetzt im Grunde gestartet werden muss, Flächen auszuweisen, Planungsverfahren zu starten und so weiter. Aber auch da gibt es eigentlich Signale von der Landesregierung, dass hier Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen, dadurch, dass die an einer Behörde zusammengezogen werden. Man muss natürlich schon darauf achten, dass es hier eine Teilhabe der Bewohner gibt, einmal bei den Entscheidungsprozessen und andererseits auch dann Bewohner ja auch von Windkraftanlagen vor Ort profitieren können. Da gibt es verschiedene Modelle, dass es sich zum Beispiel auf die Strompreise positiv auswirkt oder dass es die Möglichkeit gibt, sich finanziell an den Anlagen zu beteiligen.
Zuschüsse brauchen die Bewohner dort im Ahrtal wahrscheinlich sowieso jede Menge, damit alles wieder in den grünen Bereich kommt und ein ganz normales Leben ablaufen kann. Für die zukünftige Elektromobilität steigt der Stromverbrauch ja zusätzlich. Das haben Sie in Ihrem Papier vorgesehen. Und da setzen Sie massiv auf Photovoltaik auf Freiflächen. Die Rede ist von 35 Hektar Zubau jedes Jahr. Wie viele Jahre soll das so weitergehen, jedes Jahr 35 Hektar Photovoltaik zubauen in der Fläche?
Ja, wir hatten das jetzt so berechnet, dass wir 2027 im Grunde bei dem Punkt wären, dass wir mit Windkraft und Photovoltaik zusammen über das Jahr, jedenfalls bilanziell sagen wir da, die Elektrizität erzeugen, die auch im Landkreis verbraucht wird. Also bei den großen Flächen, die Sie da genannt haben, ist es vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir hier den gesamten Landkreis Ahrweiler betrachtet haben und nicht nur das Ahrtal, was ja nur ein Teil des Landkreises ist.
Und welche Modelle haben Sie sich da überlegt? Ich meine, 35 Hektar ist ja sehr viel Fläche. Wo soll die denn herkommen?
Ja, da gibt es verschiedene Dinge, die man hier berücksichtigen kann. Einmal hat das Land Rheinland-Pfalz ja eine Öffnungsklausel ermöglicht. Das heißt, im Land Rheinland-Pfalz können 200 Hektar Freiflächenanlagen in der gesamten Landesfläche pro Jahr zugebaut werden. Das heißt, diese 35 Hektar im Landkreis Ahrweiler wären auf jeden Fall weniger als das, aber würden natürlich schon einen ordentlichen Anteil davon auch einnehmen. Es gibt ja noch mehr Landkreise. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, hierauf zuzugreifen. Und eine andere Idee haben wir auch in dem Papier vorgestellt, ist, dass man Photovoltaik eben mit Hochwasserschutz kombiniert. Also eine Methode des Hochwasserschutzes ist, da bin ich jetzt aber kein Experte, Hangflächen zu trennen. Man hat dann solche Rammfundamente, durch die man verschiedene Hangflächen trennt und damit die Erosion vermeidet. Das ist im Sinne des Hochwasserschutzes. Und diese Rammfundamente sind im Grunde verlorene Flächen. Es sei denn, man montiert jetzt auf diese Fundamente nochmal Photovoltaikanlagen und das könnte dann eben dadurch einen Teil zumindest Photovoltaikzubaus, der notwendig ist, eben leisten.
Ja, das ist sozusagen eine Kombination von Erosionsschutz und Photovoltaik in der Fläche.
Genau.
Sie schreiben selbst, das Impulspapier, was Sie jetzt vorgelegt haben, das kann keine detaillierte Studie ersetzen. Was muss denn passieren? Ich meine, da planen ja jetzt noch andere Leute und auch das Land und der Bund planen ja jetzt auch schon am Wiederaufbau des Ahrtals. Wie wollen Sie denn Ihre Vorschläge jetzt umgesetzt bekommen? An wen müssen Sie jetzt herantreten, damit diese Ideen umgesetzt werden können?
Ja, also ich glaube, es gibt viele Dinge, die jetzt hier zusammenkommen. Ich meine, natürlich haben wir einerseits dieses Unglück. Andererseits sind wir in der bundespolitischen Diskussion zu Klimathemen schon relativ weit. Die Bundesregierung hat sich ein Ziel der Klimaneutralität 2045 gesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz möchte klimaneutral werden in einem Korridor zwischen 2035 und 2040. Also hier sind die Ziele der Politik im Grunde schon so, dass man jetzt bei einem Wiederaufbau zum Beispiel von Heiztechnologien eigentlich nicht mehr so vorgehen kann, wie man sonst immer vorgegangen ist, dass man eine Struktur wieder aufbaut, die vielleicht dann 20 oder 30 Jahre halten soll, weil man dann diese Ziele ja verfehlen würde. Daher gehe ich davon aus, dass es da gute Unterstützung sowohl vom Bund als auch vom Land geben wird.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vor allen Dingen natürlich auch den Menschen im Ahrtal und im Landkreis Ahr beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen.
Erdwärme über Wärmepumpen nutzen statt Heizen mit Erdgas und Erdöl. Das kann für das Ahrtal eine Perspektive sein, wir hörten es gerade. In einer ehemaligen Bergbauregion in Newcastle, Nordengland, setzt man jetzt auch auf Erdwärme. Christoph Prössel berichtet.
Adam Black steht in einer riesigen Lagerhalle, um ihn herum Paletten und Kartons. Hier lagern 20 Millionen Flaschen Wein. Das Besondere, das Lagerhaus von Lanchester Wines wird beheizt mit der Wärme aus Wasser, das tief aus dem Boden geholt wird, aus alten Stollen, hier in Gateshead bei Newcastle.
Well, about 10 years ago we decided that given that we are one of four bottles in the UK, we would try and become the one that was carbon neutral.
10 Jahren hat sich die Firma entschieden, CO2-neutral zu werden, sagt Adam Black. Zunächst sei es um Strom aus erneuerbaren Energien gegangen, dann kam die Idee mit den Wärmepumpen vor 5 Jahren. Eine isländische Firma unterstützte das Projekt.
There's a vast network of mines, there's four layers of mining.
Unter diesem Lagerhaus ist ein riesiges Netzwerk an Stollen. Hier gibt es 4 Ebenen, auf denen Kohle abgebaut wurde. Wir holen das Wasser auf einer Ebene raus und pumpen es zurück in eine andere Ebene. Das sind große Mengen an Wasser. 15 Grad warm, wenn wir es rauspumpen, 12 Grad, wenn wir es wieder reinpumpen. Die Differenz reicht aus, um mit Hilfe von Wärmepumpen die Energie zu komprimieren und zu heizen. Die Technik ist längst kein Nischenthema mehr. Im Norden von England befinden sich sehr viele Siedlungen auf ehemaligen Minengelände. In vielen stillgelegten Stollen steht Wasser. Charlotte Adams beschäftigt sich mit dem Thema Geothermie schon seit 20 Jahren. Sie arbeitet für die Coal Authority, eine Behörde, der die alten Minen gehören und die den Nachlass des Bergbaus verwaltet. Wir besuchen eine Filteranlage für Wasser aus einer Mine in einem Industriegebiet in Seaham, direkt am Meer, nicht weit von Gateshead. Hier wird schon seit Jahren Wasser aus dem Boden gepumpt, um es zu filtern, vor allem das Eisen rauszuziehen. Wenn an dieser Stelle die Stollen volllaufen würden, träte das Wasser verunreinigt an anderer Stelle aus und würde der Umwelt schaden. Und weil hier eh schon gepumpt wird, 150 Liter Wasser pro Sekunde, ist der Ort für Geothermieprojekte sehr interessant.
So the next step for us is now working with Durham County Council.
Der nächste Schritt für uns ist, mit der Verwaltung des Kreises Durham zusammenzuarbeiten. Hier sollen 1500 Wohnungen entstehen und die sollen mit dem Wasser geheizt werden, was wir hier hochpumpen.
Das Wasser hier ist etwa 20 Grad warm, zum Heizen reicht das nicht. Charlotte Adams erklärt das Prinzip der Wärmepumpe.
So that's done with a heat pump.
Wir benutzen Wärmepumpen. Mit Elektrizität wird ein Kompressor betrieben, der einen Kreislauf in Gang setzt, um die Temperatur zu erhöhen auf 60 Grad. Und für 1 Kilowatt Strom, das eingesetzt wird, erhält man 4 Kilowatt Wärme. Das ist effizient. Verglichen mit einem Gasboiler reduzieren sich die Emissionen um 3/4.
Your emissions are reduced by about 3/4 by using the heat pump equivalent.
Dort, wo jetzt die Filteranlage steht, würde also bald ein Werk mit Wärmepumpen errichtet werden. Das heiße Wasser soll dann in die neue Siedlung gepumpt werden.
Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma hat nicht nur große Schäden in Dörfern und Bananenplantagen angerichtet, er hat auch einen Nebeneffekt. Die Insel ist jetzt schon um 30 Hektar größer geworden. Die Folge: Land- und auch Seekarten müssen der veränderten Topographie an Land und unter dem Meeresspiegel angepasst werden. Oliver Neuroth berichtet.
Es ist gerade einmal ein Jahr her, dass die spanische Gesellschaft für Kartografie eine neue aufwendige 3D-Karte der Kanaren erstellt hat. Also eine Karte, auf der Berge nicht nur eingezeichnet, sondern maßstabsgetreu aufgebracht sind. Man kann sie ertasten. An dieser Karte müssen wir jetzt die Küsten von La Palma ausbessern, denn hier hat sich ja einiges verändert, sagt Javier González Matesanz, der Präsident der spanischen Gesellschaft für Kartografie im Sender TVE. Unmengen glühende Lava sind ins Meer geflossen. Dort wird sie sofort fest, wodurch eine Landzunge entstanden ist. Bisher hat sie eine Fläche von etwa 30 Hektar, wächst aber weiter. La Palma wird also größer, verändert seine Form. Bisher hat die glühende Lava rund 1000 Gebäude zerstört und Straßen unpassierbar gemacht. Durch die neuen Lavaströme werden Namen auf den Karten verschwinden, von Dörfern zum Beispiel. Andere neue Namen kommen vielleicht dazu. Die Kartografie ist also etwas Lebendiges. Was den Fachmann fasziniert, bedeutet für die Bewohner des Vulkangebiets eine Katastrophe. Viele stehen vor dem Nichts, haben Hab und Gut verloren. Rund 600 Bananenbauern müssen mit ansehen, wie die Lava ihre Plantagen verwüstet. Der Anbau von Bananen macht etwa die Hälfte der Wirtschaftsleistung der Insel aus. Die spanische Regierung kündigt Hilfe an. Ministerpräsident Pedro Sanchez sagte den Bewohnern von La Palma gestern bei einem Besuch weitere 207 Millionen Euro zu. Damit solle vor allem die Infrastruktur und die Trinkwasserversorgung wieder aufgebaut werden. Am Dienstag wird das Kabinett dieses Hilfspaket beschließen, damit der Wiederaufbau der Insel schnell beginnen kann. Ich möchte auch Urlauber aufrufen, die nach La Palma reisen wollen, das weiter zu tun. Dies ist ein sicherer Ort, den Touristen genießen können. Das Auswärtige Amt in Berlin rät dagegen von nicht notwendigen Reisen nach La Palma ab. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu Evakuierungen weiterer Gebiete komme oder dass der Flughafen geschlossen werde, hieß es am Wochenende. Denn der Vulkan stoße immer noch Lava und Asche aus. Auch die Kartenzeichner um Javier González Matesanz müssen mit ihrer Arbeit warten, bis der Vulkan wieder Ruhe gibt. Erst dann steht fest, um wie viele Hektar genau sich La Palma vergrößert hat, wie die Landkarten also aussehen müssen, die das Team dann anfertigt. So viel sagen die Experten schon jetzt. Weltkarten müssen wohl nicht verändert werden. Ihr Maßstab ist so groß, dass die Kanarischen Inseln wiederum winzig klein abgedruckt sind. Details wie eine neue Landzunge von La Palma erkenne man sowieso nicht.
Eine menschengemachte Umweltkatastrophe spielt sich derzeit im Pazifik vor der Küste Kaliforniens ab. Erinnerungen an die havarierte Ölplattform Deepwater Horizon 2010 werden wach. Glücklicherweise sind die Mengen an Öl, die diesmal ins Meer gelangen und dessen Bewohner gefährden, nicht so immens wie damals im Golf von Mexiko. Frage an unseren Korrespondenten Markus Schuler. Die Ursache der Ölpest, eine leckgeschlagene Ölpipeline, ist die jetzt unter Kontrolle?
Ja, insgesamt sind derzeit 14 Boote und rund 320 Helfer im Kampf gegen den Ölteppich im Einsatz. Man versucht, das Öl mit Hilfe von Schiffen einzugrenzen und von der Oberfläche das Öl dann abzuschöpfen. Außerdem werden schwimmende Barrieren ausgelegt. Bislang sind nur rund 3% des ausgelaufenen Öls wieder eingefangen worden. Die Behörden haben viele Strände südlich von Los Angeles geschlossen, unter anderem Huntington Beach und Laguna Beach. Die Pipeline ist übrigens 28 Kilometer lang und sie verbindet eine Förderplattform im Pazifik mit dem Hafen von Long Beach.
Eine Ölpest ist immer katastrophal für die Umwelt. Der Notstand wurde bereits ausgerufen. Was kann man jetzt schon über das Ausmaß der Schäden sagen?
Umweltschützer sagen, man habe erste ölverschmutzte Vögel und tote Fische entdeckt. Bislang handelt es sich aber wohl nur um einzelne Exemplare. Gouverneur Gavin Newsom von Kalifornien, der hat die Behörden in dem US-Staat jetzt angewiesen, Zitat, sofortige und aggressive Maßnahmen im Kampf gegen den Ölteppich zu treffen. Dieser bedrohe die Natur im Meer und an Land. Die Erklärung des Notstandes in der Region ermöglicht es jetzt, mehr Personal und Mittel dafür bereitzustellen.
Die kalifornische Küste ist ja nicht nur ein Touristenmagnet mit Surferstränden. Gleichzeitig ist das Gebiet ja auch Handelsseeweg und Ölfördergebiet. Sind da nicht die Probleme vorprogrammiert?
Ja, das ist richtig. In der Region gibt es mehr als ein Dutzend Öl- und Gasbohrplattformen. Außerdem sind dort sehr viele Frachtschiffe unterwegs. Los Angeles ist der größte Frachthafen der USA und diese Schiffe, die laufen Long Beach und eben LA an. Umweltschützer haben in der Vergangenheit immer wieder gewarnt und gesagt, dass die Infrastruktur zur Ölförderung an der kalifornischen Küste veraltet sei und ein großes Risiko darstelle. Es mehren sich jetzt auch die Vorwürfe des Behörden und der Betreiber der Pipeline zu spät auf den Notfall reagiert haben. Es gibt auch das Gerücht, dass der Pipeline-Betreiber wohl kein Alarmsystem installiert hatte, das meldet, wenn diese Pipeline defekt ist.
Vielen Dank an Markus Schuler in Los Angeles. Weiter südlich im Pazifik, vor der Küste Perus, ist Chinas schwimmende Stadt unterwegs. Eine gigantische Fischereiflotte, die hemmungslos alles fischt, was sie nur bekommen kann. Mit gravierenden Folgen für die lokalen Fischer. Anne Herberg berichtet.
Die Nacht auf hoher See ist pechschwarz. Doch plötzlich entzünden sich hier inmitten des Pazifischen Ozeans vor Peru blendend helle Lichter. Und zwar Tausende. Es sind surreale Bilder.
Looking in every direction, all we see is lights. It's like a wall of lights along the horizon.
Eine große Mauer aus Licht, sagt Peter Hammerstedt. Er ist Kapitän der Ocean Warrior. Journalisten der Agentur Associated Press und dem spanischen Sender Univision haben das Team des Umweltschützers fast 3 Wochen begleitet. Auf der Suche nach Chinas schwimmender Stadt. So nennen sie in Südamerika die gigantische Überseeflotte des asiatischen Riesen. 16.000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt fangen sie im Ostpazifik den begehrten Humboldt-Kalamar. Das grelle Flutlicht lockt die Riesentintenfische in Schwärmen an. Die Chinesen wollten ihre riesige Bevölkerung mit Fisch versorgen, aber ihre eigenen Gewässer sind bereits leer gefischt. Nun weiten sie ihren Radius immer weiter aus. Sie fischen vor Afrika. Nun sind sie hier vor Südamerikas Küste. Wir reden von insgesamt mehreren tausend Schiffen. Sie zerstören die Weltmeere. Sagt der ecuadorianische Umweltschützer Roque Sevilla. Sevilla war einer der Initiatoren der Schutzzone um die Galapagos-Inseln vor Ecuador. Auch dort, ganz in der Nähe des einzigartigen, unter Naturschutz stehenden Ökosystems, wurde die Flotte im vergangenen Jahr gesichtet. Zwar blieben sie außerhalb der Naturschutzzone und fischten auch nicht in Ecuadors exklusiver 200-Seemeilen-Zone. Der Schaden sei dennoch enorm, findet Sevilla. Auf der Landkarte kann man das Meer in Zonen einteilen. Die Fischer interessieren solche Grenzziehungen aber wenig. Und die Hochseeflotte fischt auch mit Langleinen und Fangnetzen. Daran bleibt alles hängen. Haifische, Schildkröten, selbst Meeresvögel, die nach Beute tauchen. Die Sorge ist nicht unbegründet. 2017 wurde die Besatzung eines chinesischen Schiffes in Ecuador wegen des illegalen Fangs gefährdeter Hammer- und Seidenhaie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Seitdem habe China viel getan, um für mehr Transparenz zu sorgen, erklärt Tabitha Mallory, Fischereiexpertin von der Universität von Washington, gegenüber AP. Viele Leute sehen China immer als die bösen Jungs. Inzwischen aber hat China ein Fischerei-Compliance-Center eingerichtet, schult Fischer dabei, nachhaltiger zu fischen. Es gibt jetzt viel strengere Vorschriften, um die Fernfischerei zu regulieren. Was auf hoher See genau passiere, wie und wie viel gefischt würde, dazu gäbe es kaum Informationen, sagt dagegen Ocean Warrior Kapitän Hammerstedt. Denn die Flotte bleibe Tag und Nacht auf dem Wasser, verlade ihre Fracht direkt auf Mutterschiffe, über die sie auch versorgt würden. Wir haben Hinweise, dass auf den Schiffen die Arbeitsrechte und auch die Menschenrechte verletzt werden. Wir haben Schiffe, die ihre Positionen nicht über das AIS-Funksystem durchgeben, also völlig vom Radar verschwinden. Die Hochsee ist wie der Wilde Westen. Dort regiert im Grunde niemand. Länder wie Ecuador und Peru, aber auch Argentinien mit tausenden Kilometern Atlantikküste, tun sich mit der Kontrolle schwer. Umso mehr, als sie wirtschaftlich stark abhängig sind vom Reich der Mitte. Ins Hintertreffen geraten zunehmend die traditionellen lokalen Fischer, die wie José López aus Pocusana in Peru nicht mehr von ihrem täglichen Fang leben können. Die ausländischen Boote fischen alles ab, direkt neben unseren angestammten Fischgründen. Und keine Behörde stellt sich hinter uns. Umweltschützer wie Roque Sevilla fordern deswegen mehr globale Anstrengungen im Kampf gegen die Überfischung. Bis zum Jahr 2030 sollten die Schutzzonen auf 30% der Meeresflächen ausgeweitet werden. Dies begünstige die Artenvielfalt und damit letztlich auch wieder die Fischerei.
Zum Schluss gratulieren wir zwei herausragenden Biologen, einem Mann und einer Frau, zum Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Am Sonntag, den 10. Oktober, überreicht ihn Bundespräsident Steinmeier an den Moorforscher Hans Josten und an die Biodiversitätsforscherin und Senckenberg-Direktorin Katrin Böning-Gese. Sie soll heute das Schlusswort im Umweltmagazin Global haben.
Die biologische Vielfalt sichert die Lebensgrundlage für uns Menschen. Sie sorgt dafür, dass Ökosysteme funktionieren, dass wir Nahrung gewinnen, dass wir sauberes Trinkwasser haben, dass wir überhaupt Luft zum Atmen haben. Aber sie hat auch Einfluss auf unser eigenes Wohlbefinden. In einer großen Studie über Europa konnten wir zeigen, dass dort, wo viele Vogelarten leben, die Menschen im Durchschnitt glücklicher sind als da, wo es artenarm ist.
Dem kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine artenreiche Umgebung und machen Sie es gut. Ich bin Elke Klingenschmidt. Tschüss und danke fürs Zuhören.